SchülerInnen werden von anderen SchülerInnen beschimpft. Und dann geht es aber eben nicht nur darum, dass sie beschimpft werden, sondern es geht ja auch immer um die Frage, greift da eigentlich jemand ein? Sagt dann eigentlich jemand, stopp, das geht so nicht? Oder passiert das gar nicht? Und sehr häufig passiert es leider nicht, sondern SchülerInnen erleben das und niemand verteidigt sie.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Mein Name ist Nadine Scharf und ich interviewe heute Professor Dr. Juliane Caracayali, Soziologin. Sie lehrt an der Evangelischen Hochschule Berlin und ich interviewe sie heute zum Thema institutionellem Rassismus, besonders an Schulen. Also Sie arbeiten viel zu Rassismus, Migration und auch institutionellem Rassismus. Das habe ich gelesen. Aber was ist das überhaupt, institutioneller Rassismus?
Okay, das ist auch wirklich eine schwierige Frage. Über die haben sich schon sehr viele Leute sehr viele Gedanken gemacht. Wir sprechen dann von institutionellem Rassismus, wenn wir nicht mehr sagen können, es gibt eine einzige Person, die sich rassistisch verhält. Also wenn ich jetzt rassistisch jemanden beschimpfen würde, ne, dann ist das ja relativ klar, was da passiert. Dann bin ich die Person, die gerade rassistisch handelt. Es gibt aber Phänomene, wo man nicht mehr einer einzelnen Person sozusagen nachweisen kann, dass es an ihrem Verhalten liegt, dass jemand schlechter behandelt wird. Also wir können beispielsweise mal die Schule nehmen, ne? Die meisten Jugendlichen und Kinder besuchen ja auch die Schule. Da können wir sehen, dass beispielsweise bestimmte Kinder, beispielsweise Kinder mit einem Migrationshintergrund, sehr viel schlechter in der Schule abschneiden im Durchschnitt als eben Kinder, die oder Jugendliche, die keinen Migrationshintergrund haben.
Auch
Oder
wenn sie
nicht.
dieselben Leistungen bringen?
Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Also erstmal können, da gehe ich gleich drauf ein, aber erstmal geht es ja darum, dass wir feststellen können, die bekommen schlechtere Abschlüsse, ne? Und dann ist ja die Frage, wie kann das eigentlich sein? Die haben ja nicht nur eine Lehrkraft, die vielleicht rassistisch ist, sondern die haben ja mehrere Lehrkräfte. Die lernen ja etwas sozusagen auch unter der Aufsicht von einer Schulleitung. Das heißt, da gibt es nicht mehr eine einzelne Person, an der es hängt, sondern es hängt zum Beispiel daran, dass sie nicht zum Teil die Deutschförderung bekommen, ne, die sie eigentlich bräuchten. Es hängt vielleicht auch daran, dass sie total lange in so einer blöden Vorbereitungsklasse festhängen, wo einfach der Unterricht nicht so gut ist und sie deswegen weniger lernen. Es könnte auch daran hängen, dass sie tatsächlich von einer Lehrkraft rassistisch behandelt werden. Aber dann ist ja so ein bisschen die Frage, die Lehrkraft ist ja nicht alleine. Warum kann die das denn eigentlich machen? Warum stoppt die niemand? Warum hat vielleicht der Schüler nicht die Möglichkeit, mit jemandem darüber zu sprechen, damit das aufhört mit der Diskriminierung? Das heißt, dann reden wir immer von institutionellem Rassismus, wenn es nicht mehr eine einzelne Person ist, sondern ganz viele unterschiedliche Faktoren ineinander greifen. Zu der Benotung, die du gerade gefragt hast, da gibt es auch Studien zu, die zeigen, dass die Arbeiten von Schülern beispielsweise, wo türkische Namen auf die Arbeiten geschrieben werden, dass die schlechter benotet werden, als wenn auf den genau gleichen Arbeiten mit genau den gleichen Fehlern deutsche Namen draufstehen. Dazu gibt es eine Studie, das ist erwiesen worden, das müsste man aber eigentlich auch noch mal ein bisschen genauer untersuchen.
Ja, vielen Dank. Und dann kommen wir direkt zur nächsten Frage. Ja, also, was wissen wir denn überhaupt darüber, wie viele Menschen das betrifft oder wie viele Menschen in der Schule diskriminiert werden?
Das ist nicht so einfach zu sagen, das wissen wir eigentlich nicht, um wie viele es dabei geht, weil es gibt bisher keine Studien, die sozusagen einfach mal alle SchülerInnen befragen danach, ob sie eigentlich Diskriminierungserfahrungen machen. Das wissen wir also nicht. Wir wissen nur immer über ganz kleine Studien, beispielsweise mal an einer Schule, ne? Oder Schülerinnen in einem im Jugendclub werden danach befragt, ob sie eigentlich Diskriminierungserfahrungen machen. Wenn wir über Diskriminierung reden, reden wir auch nicht nur über Rassismus, sondern man kann ja auch diskriminiert werden, zum Beispiel aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung oder auch in Bezug auf Behinderung. Wenn wir uns den Rassismus angucken, können wir das nicht so genau also sagen. Was wir aber ziemlich gut inzwischen wissen, ist, worin diese Diskriminierung besteht, also was ganz genau eigentlich passiert. Und da haben wir inzwischen wirklich sehr viele Erkenntnisse drüber, wie genau sich der Rassismus in der Schule zeigt. Soll ich darüber noch was erzählen?
Ja, gerne.
Okay. Also einer der ganz großen Faktoren ist tatsächlich rassistisches Mobbing. Also SchülerInnen werden von anderen SchülerInnen beschimpft. Und dann geht es aber eben nicht nur darum, dass sie beschimpft werden, sondern es geht ja auch immer um die Frage, greift da eigentlich jemand ein? Sagt dann eigentlich jemand, stopp, das geht so nicht? Oder passiert das gar nicht? Und sehr häufig passiert es leider nicht, sondern SchülerInnen erleben das und niemand verteidigt sie. Sie werden allerdings nicht nur von anderen Schülerinnen gemobbt, sondern eben auch von Lehrkräften. Und dann wird es richtig schwierig, weil das hast du vielleicht auch schon mal versucht, wenn man sich versucht, über eine Lehrkraft zu beschweren, dann ist das nicht so einfach, ne? Weil die Schulleitung tendenziell immer eher auf der Seite der Lehrkraft ist, weil die müssen ja auch für immer zusammenarbeiten. Und dazu kommt ja auch, dass Schülern generell auch oft nicht so getraut wird, ne? Dann wird gesagt, vielleicht hast du es falsch verstanden oder die Person hat es nicht so gemeint. Also das heißt, es gibt sehr große Hürden eigentlich, dann sich dagegen zu wehren. Ein anderes Problem besteht darin, dass häufig Bildungsmaterialien verwendet werden, in denen zum Beispiel rassistische Begriffe auftauchen. Also gerade im Geschichtsunterricht kommt das häufig vor, dass dann noch rassistische Begriffe benutzt werden oder aber auch, dass einfach falsches Wissen gelehrt wird. Ne? Zum Beispiel darüber, dass Kolumbus Amerika entdeckt hat oder ähnliches. Oder beispielsweise, dass es in Schulmaterialien auch so zu Abwertungen von muslimischen, aber auch von jüdischen Menschen kommt. Auch das ist ein großes Problem. Ein weiteres großes Problem ist beispielsweise, dass viele Schulen so eine Art Deutschgebot auf dem Schulhof haben. Das bedeutet, dass SchülerInnen verboten wird, eigentlich ihre eigene Sprache zu sprechen, Türkisch, Arabisch, Russisch oder so. Und dass das auch natürlich ihnen das Gefühl gibt eigentlich, dass sie nicht so wichtig sind, ne? Oder dass vielleicht das, was sie sind, nicht so gut ist, dass so, dass sie es eigentlich eher verstecken sollten. Also das ist jetzt mal eine ganze Palette. Dazu kommt eben natürlich auch schlechtere Benotung, was ich gerade schon angesprochen habe. Auch das ist ein großes Problem.
Danke, da haben Sie direkt schon die nächste Frage beantwortet, die ich eigentlich stellen wollte. Ja, dann gehen wir jetzt direkt zurück zur nächsten Frage. Gibt es überhaupt Richtlinien oder ein einheitliches Vorgehen bei so Beschwerden? An wen kann ich mich denn überhaupt wenden, wenn ich Rassismus in der Schule erlebe?
Ja, das ist wirklich eine total wichtige Frage, die du da stellst, weil da gibt es eigentlich nichts. Die Frage war ja, wo man sich eigentlich überhaupt beschweren kann, ne, wenn einem Diskriminierung passiert. Und das ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil der normale Gang ist eigentlich, dass wenn man sich, wenn sowas passiert ist, dann sagt man das ja meistens gleich der Lehrkraft, ne? Oder die Eltern kommen in die Schule und möchten gerne ein Gespräch mit der Lehrkraft haben, darüber, was dort passiert ist. Das Problem ist aber so ein bisschen, wenn die Lehrkraft sich da gar nicht einsichtig zeigt, sondern sagt, nein, nein, ich habe alles richtig gemacht, das ist nur alles falsch verstanden worden oder seien Sie doch jetzt mal nicht so empfindlich oder so, ne? Dann bleibt den Eltern und den Schülern eigentlich nichts anderes, als sich an die Schulleitung zu wenden, weil die sind ja eigentlich verantwortlich für die Lehrkräfte. Jetzt ist es aber eben so, wie ich schon gesagt habe, dass es eben sehr, sehr häufig doch so ist, dass die Schulleitungen sich auf die Seite der Lehrkräfte schlagen, weil das ja schließlich Kollegen sind. Und dann bleibt eigentlich nur noch, dass man zur Schulaufsicht geht. Das ist eine bezirkliche Schulaufsicht. Nur, das ist natürlich genau das gleiche Problem. Auch das sind Kollegen von den Lehrkräften und von den Schulleitungen. Das heißt, und das Problem ist auch, viele von denen wissen gar nicht Bescheid über Diskriminierung. Die sind gar nicht fortgebildet. Sie können das gar nicht beurteilen, ob eigentlich jetzt eine Diskriminierung stattgefunden hat oder nicht. Und das macht es eben sehr, sehr schwierig. Was es aber gibt, ist Beratungsstellen, die einen sozusagen unterstützen dabei, wenn man sich beschweren will. Da gibt es zum Beispiel die Beratungsstelle ADAS. Das ist eine Abkürzung, die heißt Antidiskriminierung in der Schule. Die arbeitet berlinweit und an die kann man sich sehr gut wenden. Die findet man ganz einfach im Netz. Das zum Beispiel wäre ein Ort, wenn ich jetzt so eine Erfahrung machen würde in der Schule oder meine Kinder, dann würde ich da auf jeden Fall mich melden und sagen, das und das ist mir passiert, ich bin damit nicht einverstanden, was kann ich tun? Und dann wird man dort beraten.
Jetzt kommen wir direkt mal zur nächsten Frage. Wie häufig sind denn solche Beschwerden bei der ADA oder auch bei der Schulleitung?
Das wissen wir gar nicht. Also tatsächlich wissen wir das nicht, weil es gibt eben nicht nur ADAS. Die machen zwar schon jedes Jahr einen Bericht, wie viele Leute sich an sie gewandt haben, aber da rufen ja auch nur Leute an, die wirklich, wirklich, wirklich wütend sind, weil sich sonst eigentlich ihr Problem nicht lösen lässt, ne? Die allermeisten Beschwerden werden wahrscheinlich einfach irgendwie versanden, weil sich da keiner weiter drum kümmert. Nur selten eigentlich, ne, wenn man sich überlegt, wie häufig sowas vorkommt, wenden sich Leute dann wirklich noch an externe Stellen. Einige haben vielleicht das Gefühl, es bringt sowieso nichts. Andere haben vielleicht auch Angst davor, dass ihre Kinder Nachteile bekommen, wenn so eine Lehrkraft vielleicht sauer wird oder so, ne, und dann erst recht einen schlecht bewertet. Da gibt es, glaube ich, große Ängste davor. Und es gibt eben nicht nur die Beratungsstelle ADAS, sondern es gibt auch noch sehr viele andere. Beispielsweise eine, die vor allem schwarze Menschen berät, ne? Weil sie sagen, das ist nochmal eine bestimmte Form von Rassismus, die eigentlich schwarze Menschen erleben. Das kann man nicht so gut vergleichen mit anderen Formen. Oder beispielsweise Beratungsstellen, die vor allem Sinti und Roma, sind Hetze und Romnia mit beraten. Also es gibt sehr verschiedene und es nur niemand sammelt sozusagen zentral, wie viele Beschwerden irgendwo angelandet sind. Deswegen können wir auch darüber gar nicht so viel sagen.
Noch einmal vielen Dank. Das ist jetzt auch schon die vorletzte Frage, die wir haben. Aber eigentlich haben Sie sie schon beantwortet, aber ich möchte trotzdem nochmal stellen. Was ist eigentlich im Gesamten besser? Unabhängige Beratungsstellen oder Ansprechpartner direkt in der Schule? Sie haben ja schon gesagt, dass die Schulleitung meistens da nicht so gut ist, aber zum Beispiel Sozialarbeiter. Also, was ist denn besser, unabhängige Beratungsstellen oder Ansprechpartner direkt in der Schule?
Also ich glaube, dass man beides braucht, weil auch wenn man sich woanders beschwert, dann ist ja so ein bisschen die Frage, was passiert denn danach, ne? Und es soll sich ja an der Schule was ändern. Das heißt, man braucht ja auf jeden Fall Ansprechpersonen in der Schule selber, die wirklich Ahnung haben von Diskriminierung und die einem dabei helfen, eigentlich diese Schulstrukturen zu verändern. Das heißt, ich glaube tatsächlich, man braucht beides, innen und außen. Und mit dem Innen haben auch einige Schulen schon angefangen. Also es gibt schon Schulen, die versuchen gerade für sich selber einfach mal so eine Art Beschwerdestelle einzurichten. Oder die haben zum Beispiel auch schon Antidiskriminierungsbeauftragte dann benannt aus dem Lehrerkollegium. Also es gibt schon so erste Ansätze. Aber ein Problem ist eben auch, dass das auch sozusagen von der Schulverwaltung eigentlich unterstützt werden müsste. Weil wenn so eine Schule sagt, okay, wir haben jetzt hier einen Antidiskriminierungsbeauftragten, dann hat der natürlich nicht so viel Macht, wenn vielleicht er einem Kollegen sagt, hör auf, das N-Wort zu benutzen. Und der Kollege sagt dann einfach, du kannst mir gar nichts sagen, du bist ja bloß mein Kollege. Also da müsste man dann auch wirklich, ne, die Stelle des Antidiskriminierungsbeauftragten schaffen. Das müsste eigentlich im Schulgesetz dann drin stehen. Und dann müsste auch klar sein, was darf der denn? Was ist denn seine Aufgabe? Und dann müssten sich eben auch alle daran halten, was die Person sagt, ne? Das heißt, man braucht eigentlich also man muss auf drei Ebenen was verändern. Man bräuchte so eine Beschwerdestelle außerhalb der Schule, man bräuchte Personen als Ansprechpersonen innerhalb der Schule und die müssten dann aber eben auch richtig beauftragt sein mit einem richtigen, ja, mit einer richtigen Aufgabe, von der auch klar ist, wenn die was sagen, wenn die eine Mahnung schreiben oder so, dann muss darauf auch eine Person reagieren.
Dankeschön. Und jetzt kommt noch mal die letzte Frage schon. Wie könnten Schulen denn besser mit solchen Beschwerden umgehen? Gibt es noch bessere weitere Verbesserungsmöglichkeiten außerhalb einer unabhängigen Beratungsstelle an den Schulen selbst?
Also ich würde sagen, ganz allgemein wäre es total gut, wenn Lehrkräfte und Schulleitungen einfach öfter mal sich mit den Schülern unterhalten würden. Also ne, zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich wurde hier diskriminiert, nicht sofort zu sagen, nee, wurdest du gar nicht, sondern einfach mal nachzufragen, ne, warum eigentlich? Was genau ist denn passiert? Warum findest du, dass das eine Form von Diskriminierung ist? Was genau daran stört dich eigentlich, ne? Was daran hat dich verletzt? Also ich glaube, das wäre eigentlich der allerwichtigste Punkt, dass die Schulen anfangen, mit den SchülerInnen zu sprechen, um überhaupt erst mal rauszufinden, was passiert denen denn im Schulalltag und ihnen auch wirklich zuzuhören und nicht immer sofort zu erklären, dass das ja alles bestimmt ganz anders gewesen ist. Das wäre der allerwichtigste Anfang, glaube ich. Ich glaube, das gilt auch nicht nur für Diskriminierung. Das wäre natürlich für alles eigentlich gut, ne? Öfter mal mit den SchülerInnen zu sprechen und denen zu fragen, wie sie es eigentlich so finden in der Schule und ob ihnen das eigentlich gefällt, was da passiert oder welche anderen Vorschläge sie vielleicht hätten. Ich glaube, das wäre das Allerwichtigste und das könnten wirklich auch alle Schulleitungen und alle Lehrkräfte von jetzt auf gleich sofort umsetzen. Dafür braucht man kein Geld, dafür braucht man keine Konzepte, dafür braucht man dann eigentlich nur ein bisschen Interesse für die SchülerInnen, die in die eigene Klasse gehen.
Nochmals vielen Dank an Juliane Caracayali, dass sie sich dazu bereit erklärt hat, Salon 5 an dieser Stelle mit ihrer Erfahrung zu beglücken.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.